Ja, die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Spaß, das ist etwas, das in unseren kirchlichen Kreisen doch eher ein Schattendasein führt. Wir tun uns schwer, darin eine Tugend zu erkennen. In der Kirche geht es ja auch um Gott. Ganz anders ein Passant auf der Straße. Würde man ihn fragen, ob Gott eine Rolle in seinem Leben spielt, würde er das höchstwahrscheinlich verneinen. Wenn man ihn aber fragt, ob er gerne glücklich sein will und Spaß haben, dann wird er unter Garantie zustimmen. Jeder Mensch will glücklich sein, sehnt sich nach Freude, nach Spaß. Die Frage ist nur, wie kommen wir dahin? Wir singen im Gottesdienst, Jesus ist kommen, Grund ewiger Freude. Doch die Antwort der Kirche für fragende Menschen bleibt eher dünn. Ich meine jetzt gar nicht so sehr theologisch. Aber wo sind die hochinfektiösen Freudespezialisten in unserer Kirche, die ihre Maske runterreißen und eine von Angst und Sorgen getriebene Welt mit ihrem Virus anstecken? Ich habe kürzlich einen Artikel gelesen, in dem gesagt wird, dass der karitative Charakter der Kirche von vielen Menschen durchaus wahrgenommen und auch geschätzt wird. Selbst diejenigen, die von der Kirche gar nichts halten, schätzen unser Engagement für notleidende Menschen. Es ist toll, dass es euch gibt, sagen sie. Hoffentlich brauchen wir euch nie. Wir sind Spezialisten für die Not der Welt. Aber was die Menschen suchen, ist ein Glaube, der ihnen zeigt, wie Glücklichsein funktioniert. Glücklichsein ist nicht so oberflächlich, wie es manchmal gepredigt wird. Der Materialismus, eine Irrlehre unserer Zeit, gibt hier irreführende Antworten. Hauptsache gesund. Unser irdisches Wohlbefinden wird zum Grundpfeiler für unser Glück. Das suchen wir dann in körperlichem Aussehen, im Umfang des Geldbeutels, in gesellschaftlicher Position oder den angehäuften Besitztümern jeder Art. Auch die Kirche ist durchdrungen von dieser Irrlehre. Wann waren Sie das letzte Mal so richtig glücklich? Und warum? Lohnt sich, mal darüber nachzudenken. Unser Predigttext steht im 16. Kapitel des Johannesbriefes. Er ist wie ein Wegweiser ins Glück hinein. Wer von uns schon mal gewandert ist, der weiß, Weg- und Wanderzeichen sind oft gut versteckt hinter Moosverwachsungen und Sträuchern. In unserem Text ist die Rede von Abschiedstränen, von Weinen und Klagen, von schmerzhaften Geburtswehen. So, gar nicht Jubel und Freude. Aber wenn wir etwas gründlicher hinter diese Moosverwachsungen und Sträucher schauen, dann sehen wir den Wegweiser schon hervorleuchten. Freude, die uns niemand nehmen kann. Ich lese den Text. Es dauert nur noch kurze Zeit, dann werdet ihr mich nicht mehr sehen. Und es dauert noch einmal kurze Zeit, dann werdet ihr mich wiedersehen. Einige seiner Jünger sagten zueinander, was meint er damit, wenn er zu uns sagt, es dauert nur noch kurze Zeit, dann werdet ihr mich nicht mehr sehen. Und es dauert noch einmal eine kurze Zeit und ihr werdet mich wiedersehen. Und was bedeutet es, wenn er sagt, ich gehe zum Vater? Sie überlegten hin und her, eine kurze Zeit, hat er gesagt. Was heißt das? Wir wissen nicht, wovon er redet. Jesus merkte, dass sie ihn gerne gefragt hätten. Er sagte zu ihnen, überlegt ihr miteinander, was ich meinte, als ich sagte, es dauert nur noch kurze Zeit, dann werdet ihr mich nicht mehr sehen. Und es dauert noch einmal eine kurze Zeit, dann werdet ihr mich wiedersehen. Ich sage euch, ihr werdet weinen und klagen. Aber die Welt wird sich freuen. Ihr werdet traurig sein, doch eure Traurigkeit wird sich in Freude verwandeln. Es geht euch wie der Frau, die ein Kind bekommt. Während der Geburt macht sie Schweres durch, aber wenn das Kind dann geboren ist, sind alle Schmerzen schnell vergessen. So groß ist die Freude über das Kind, das sie zur Welt gebracht hat. Auch ihr seid jetzt traurig, doch ich werde wieder zu euch kommen. Dann wird euer Herz voller Freude sein und diese Freude kann euch niemand mehr nehmen. Im ersten Teil der Predigt will ich der Frage nachspüren, was macht mich eigentlich glücklich? Im zweiten Teil der Predigt geht es dann darum, warum so viele Menschen ihr Glück nicht finden. Die Quelle ist trübe. Der letzte Teil der Predigt beschäftigt sich dann mit dem Bild von der Geburt, das Jesus verwendet, um seinen Schülern und auch uns klar zu machen, wie das Glück in unser Leben kommt. Was mich glücklich macht. Ich weiß nicht, woran Sie vorhin gedacht haben in der kurzen Stille. Vielleicht an einen Urlaub oder ein liebevolles Geschenk, das Ihnen jemand gemacht hat. Vielleicht ging es Ihnen aber auch wie meinem Vater. Und Sie verbinden Glück mit einem Menschen. Vor gut 2 Jahren, als meine Mutter gestorben ist, da habe ich meinen Vater zum ersten Mal weinen sehen. Ich kann mich zumindest nicht erinnern, ihn jemals zuvor weinen gesehen zu haben. Immer wieder hat er zu mir gesagt, 65 Jahre waren wir zusammen und jetzt ist die Mama einfach weg. Auch heute noch, wenn wir auf die Mama zu sprechen kommen, kann es passieren, dass seine Stimme plötzlich bricht und seine Augen feucht werden. Kürzlich habe ich meinen Vater mal gefragt, ob er sich vorstellen kann, noch einmal zu heiraten. Seine Antwort hat mich tief bewegt. Warum soll ich nach einem guten Wein noch eine Fanta trinken? Ich liebe die bildhaften Sprüche meines Vaters. Was er auch oft sagt, ich bin ein Glückspilz. Wenn man meinen Vater fragt, was ihn zu einem Glückspilz macht, dann ist seine Antwort ein Name, Mathilde. So heißt meine Mutter. Mein Vater ist kein gottgläubiger Mensch, aber er hat etwas ganz Grundlegendes verstanden. Glück kommt nicht in erster Linie von tollen Sachen, sondern von Verbindung, von Beziehung, auch im Schmerz. Den Jüngern von Jesus in unserem Text geht es genauso. Auch sie empfinden sich als Glückspilz. Auch ihr Glück hat einen Namen, Jesus Christus. Ihr Glück war kein kitschiges Hollywood-Glück, das man aus Filmen kennt, wo einfach alles gut und glatt für immer und ewig läuft. Im Gegenteil, Jesus hat Dinge gesagt und getan, die schwierig waren. Seine Feinde haben ihm, aber auch seinen Freunden, das Leben oft richtig schwer gemacht. Viele seiner Nachfolger haben ihn wieder verlassen und Jesus fragt seine Freunde, wollt ihr auch gehen? Ihre Antwort, wohin sollten wir gehen? Nur du hast Worte, die uns Glück und Leben schenken. Und ihre Antwort macht etwas deutlich. Glück umarmt auch den Schmerz. In unserem Text befinden sich Jesus und seine Freunde in einer schmerzhaften Krise. Es ist ein Abschiedsgespräch zwischen Jesus und ihnen kurz vor seiner Hinrichtung. 3-mal heißt es in unserem Text, ihr werdet mich nicht mehr sehen. Jesus leugnet nicht den Schmerz, den dieses Nicht-mehr-Sehen mit sich bringt. Ihr werdet weinen und klagen. Natürlich verstehen seine Freunde, von was Jesus hier redet. Ich werde sterben. Und genau das können sie nicht verstehen. Wir Menschen sind vierdimensionale Wesen, verfangen in irdischem Raum und Zeit. Uns Erdbewohnern fällt es schwer zu begreifen, dass unser Leben, unser Glück auch eine ewige Dimension hat. Diese ewige Dimension spricht Jesus an. Ich gehe zum Vater. Für uns Erdverhafteten verkümmert, ich gehe zum Vater, zu ich werde sterben. verkümmert ewiges Glück zu mein Glück ist am Ende. Seine Freunde wollten um jeden Preis bei ihm bleiben. Nur du hast Worte, die uns Glück und Leben schenken. Sie wollten ihr Glück behalten, doch plötzlich merken sie, sie können ihm nicht mehr folgen. Es heißt Abschied nehmen, das vermeintliche Ende vom Glücklichsein. Liebevoll nimmt Jesus seine Freunde in seine ewige Perspektive mit hinein. 4-mal heißt es in unserem Text, ihr werdet mich wiedersehen. Und Jesus beantwortet auch ihre tiefste Sehnsucht. Ja, ihr werdet glücklich sein. Aber was ist das für ein Wiedersehen? Die Jünger Jesu hatten das Vorrecht, ihn auch in Raum und Zeit wieder zu sehen. Thomas durfte ihn sogar mit seinen Händen berühren. Jesus aber macht es sehr klar. Wirklich glücklich sind die, die nicht sehen und dennoch glauben. Wirklich glücklich sind die, die auch die ewige Perspektive haben. Wir alle werden ihn wiedersehen bei seinem Kommen in der Ewigkeit. Und wir werden glücklich sein. Doch bis dahin ist noch eine lange Wegstrecke zu gehen. Und Jesus spricht in unserem Text von einer kurzen Zeit. Unser Glück braucht Nährstoffe für die Reise. Und hier verspricht uns Jesus Unterstützung. Im Griechischen werden im Text 2 verschiedene Worte für sehen verwendet. Wir werden ihn anders wiedersehen, als er zu sehen war, als er hier auf der Erde gelebt hat. Nicht mit unseren leiblichen Augen. Jesus sagt im gleichen Kapitel, es ist gut für euch, dass ich weggehe, sonst käme der Heilige Geist nicht zu euch. Der Heilige Geist will uns helfen, mit Jesus in Verbindung zu bleiben, auch wenn er im Himmel ist. Mit Pfingsten ist es ein bisschen so wie mit den Videokonferenzen. Es ist eben nicht ganz die echte Begegnung. Doch während der Pandemie waren viele froh über Zoom, WebEx und Co. Wir haben in dieser Zeit viel gelernt über digitale und virtuelle Räume. Wir leben immer noch in einer Art geistlichem Lockdown. Der Himmel ist getrennt von der Erde. Pfingsten, der Heilige Geist, erlaubt es uns einzuloggen in einen geistlich-virtuellen Konferenzraum mit Gott. Direkt in die Gegenwart Gottes hinein. Er in uns, wir in ihm. Ein erster Vorgeschmack für ungetrübtes Glück. Eine Art himmlisches WLAN. Johannes macht es sehr deutlich in unserem Text. Unser Glück hat einen Namen. Jesus Christus. Wie kommt es aber, dass zwar jeder Mensch glücklich sein will, aber so wenige Menschen dieses Glück mit Gott in Verbindung bringen? Und das bringt mich zum zweiten Teil meiner Predigt. Die Quelle ist trübe geworden. Jeder will trinken. Aber niemand kommt auf die Idee, braunes, dreckiges Wasser in seinen Mund zu nehmen. Wenn jemand sehr verzweifelt ist, dann macht er möglicherweise Abstriche bei der Hygiene. Aber genießen wird er das braune Wasser nicht. Jeder will glücklich sein. Aber niemand geht zu einem langweiligen Gott, der hartnäckig mit uns unzufrieden ist und sucht dort sein Glück. Wenn er sehr verzweifelt ist, verirrt er sich möglicherweise in eine Kirche. Aber genießen wird er es nicht. Für die meisten Menschen ist Gott ein völlig langweilig, sitzt weit weg im Himmel, desinteressiert auf einem Thron. Oder aber er ist so streng und unzufrieden mit uns Menschen, dass es besser ist, ihm aus dem Weg zu gehen. Das Kirchenpersonal zur Zeit von Jesus, die Pharisäer, haben dieses falsche Bild von Gott untermauert. Nirgends in der Bibel wird uns berichtet, dass sich ein kleines Kind jemals freiwillig einem Pharisäer auch nur genähert hat. Doch dann taucht Jesus auf. Die Kinder sind förmlich zu ihm hingerannt. Es waren die griesgrämigen Verwalter Gottes, die sie daran gehindert haben. Und Jesus musste sagen, lass die Kinder zu mir kommen. Kinder haben ein untrügliches Gespür für Spaß und Freude. Ich komme, wie gesagt, gerade von einem Kindercamp. Jesus war ein froher und glücklicher Mensch. Er hat die Lahmen wieder zum Hüpfen gebracht, er hat die Traurigen fröhlich gemacht, verbrachte Zeit mit Menschen, die im Leben gescheitert waren, Sünder, Zöllner, Ehebrecher, hat mit ihnen Party gefeiert, gegessen, gesungen, getanzt und gelacht, so sehr, dass seine Gegner ihn Schlemmer und Säufer nannten. Jesus kannte geistliche Freude. Jesus bejahte die irdische Freude. Jesus war glücklich in jeder Dimension. Und Jesus sagt, mein Vater ist so drauf wie ich. In einem Gleichnis vergleicht er Gott mit einem reichen Kaufmann, der eine Perle kaufen will. Klar, die Perle, das sind auch wir. Alles, was er hat, muss er für seine Perle geben, bis aufs Hemd. Aber entscheidend ist doch etwas anderes. Es ist die pure Freude, die ihn motiviert. So anders als die Geschäftsleute, die ich kenne, die mit strenger Miene wichtigen Geschäften nachjagen. In einem anderen Gleichnis vergleicht Jesus Gott mit einem Bauern, der sein Schaf verliert. Klar, er will es wiederhaben. Wer wollte das nicht? Auch hier ist die Freude die treibende Kraft. Jesus schließt das Gleichnis mit einer wichtigen Aussage. Der Himmel ist voller Freude. Im 16. Psalm heißt es, dort wo du Gott bist, gibt es Freude in Fülle. Ungetrübtes Glück hältst du für uns bereit. Was habe ich für ein Bild von Gott? Wie ist Gott drauf? Stellen Sie sich doch mal vor, es ist der Tag des jüngsten Gerichts. Der Tag, an dem Gott alles richtet, was ich gesagt, gedacht und getan habe. Ich schaue in sein Angesicht und bin geschockt. Es sind freundliche Augen, die mich anschauen. Er lächelt mir liebevoll zu. Seine warmherzige Stimme begrüßt mich, macht mir Hoffnung, macht mir Mut. Gott ist mit vielem nicht einverstanden, was wir so tun und machen. Das wird er uns dort auch sagen. Aber es schmälert seine Freude an mir kein bisschen. König David betet, Herr, ein Tag bei dir ist mehr wert als sonst tausend andere. Ich möchte lieber Türsteher bei dir sein, als ohne dich leben. Die Freude Gottes macht süchtig. Wer mal davon geschmeckt hat, kann nicht mehr ohne. Wir beginnen zu ahnen, warum die Freunde von Jesus so geschockt waren, als Jesus zu ihnen sagt, ihr werdet mich nicht mehr sehen. Sie wollten bei ihm bleiben. Ich komme zum letzten Punkt meiner Predigt. Glück, eine schmerzhafte Geburt. Jesus verwendet in seiner Abschiedsrede das Mutterglück, um deutlich zu machen, dass Glück und Schmerz sich nicht ausschließen. Keine Mutter käme auf die Idee, das Glück über ihr Kind mit irgendetwas dieser Welt zu tauschen. Und das, obwohl dieses Glück ja unter Schmerzen geboren wurde. Jesus sagt, diese Schmerzen sind schnell vergessen, wenn das Glück erst einmal empfangen ist. Gott ist ein glücklicher Gott und hat ein klares Ziel für dein Leben, dein Glück. Die Reise zu diesem Ziel beginnt aber mit einer schmerzhaften Geburt. Und ich meine jetzt gar nicht, dass wir alle von unserer Mutter geboren wurden. Johannes berichtet uns in einem Gespräch zwischen einem Schriftgelehrten und ihm, der viele Fragen zu dieser Reise hat, und sagt ihm sehr klar, wenn du nicht von Neuem geboren wirst, kannst du das Reich Gottes nicht sehen. Unsere Reise beginnt damit, dass wir unser Herz für Jesus öffnen und ihm erlauben, durch seinen Geist in uns zu wohnen. Ihm erlauben, die Leitung in unserem Leben zu übernehmen. Diese geistliche Geburt ist so unterschiedlich für uns Menschen wie die natürliche. Aber sie ist Voraussetzung für ungetrübtes Glück. Nicht unsere Gesundheit und auch nicht unsere Intelligenz. Ein geistlicher Mensch in diesem Sinne hat zwei Wesenszüge in sich vereint. Einen natürlichen alten Menschen, der unter der Sünde geboren wurde und der es besser weiß als Gott. Und einen geistlichen neuen Menschen, der durch diese geistliche Geburt hervorgekommen ist, der vom Geist Gottes erfüllt ist und sich danach sehnt, Gott zu lieben und seinen Willen zu tun. Wenn unsere Reise gut verläuft, dann wird der neue Mensch in uns immer stärker und der alte Mensch hat immer weniger zu sagen. Die Bibel bezeichnet das als Ablegen des alten Menschen und das Anziehen des Neuen. Das ist ein schmerzhafter Prozess, zumindest in meinem Leben, durch den, wie bei Geburtswehen, Jesus immer mehr Gestalt in unserem Leben annimmt. Der Verlauf dieses Geburtsprozesses hängt aber stark davon ab, worauf wir unser Augenmerk richten. Die Bibel formuliert es so: Da wir nun zusammen mit Christus auferweckt sind, wollen wir uns ganz auf die himmlische Welt konzentrieren. Welche Ziele habe ich im Leben? Wohin zieht mich meine Sehnsucht? Wo suche ich mein Glück? Jesus hat die Freuden dieser Welt bejaht. Wie gesagt, er hat Feste gefeiert und sich an irdischen Genüssen erfreut. Aber was ich jetzt sagen werde, das sage ich zu Menschen einer reichen Überflussgesellschaft. Wir brauchen diese irdischen Freuden nur in homöopathischen Mengen, um glücklich zu sein. Die Wehen, der Schmerz, von dem Jesus spricht, helfen uns zur Geburt zu bringen, wer wir wirklich sind und für immer sein werden. Ein zutiefst glücklicher Mensch. Oder um es mit den Worten meines Vaters zu sagen, ein Glückspilz. Paulus spricht in seinen Briefen von einer Traurigkeit und einem Schmerz, der uns ins Leben katapultieren will. Wenn Jesus in seiner Herrlichkeit erscheint, wird sichtbar werden, wie sehr unser Glück mit seiner Person verbunden ist und nicht mit den Dingen dieser Welt. Ich will das zum Schluss mit einer kurzen Anekdote untermauern. Ein reicher Tourist ist zu Besuch in einem Kloster von einem Orden mit strengem Armutsgelübde. Erstaunt über die schlichte Einrichtung fragt er den Mönch, der ihm das Schlafquartier zeigt: Wo habt ihr denn alle eure Möbel? Der Mönch lächelt ihn freundlich an und fragt: Wo haben Sie denn alle Ihre Möbel? Erstaunt erwidert der Tourist: Ja, aber ich bin doch nur auf der Durchreise. Der Mönch lächelt: Wir auch. Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.